Wir möchten heute das deutsch-polnische Projekt Vergessene Friedhöfe in Masuren vorstellen. Das Projekt beschäftigt sich mit dem kulturellen Erbe der Masuren, einer kleinen Bevölkerungsgruppe, die im östlichen Europa zu Hause war und heute kaum mehr existiert. Masuren ist gleichzeitig auch der Name der Region, in der diese Menschen gelebt haben und die heute zu Polen gehört. Vor 1945 war sie ein Teil Deutschlands. Sie gehörte zu der Provinz Ostpreußen und lag an der östlichen Grenze des Deutschen Reiches. Die letzten Zeugnisse dieser Menschen sind oftmals nur noch die Friedhöfe, die versteckt im Wald liegen. Sie sind von Moos und Gestrüpp überwuchert und kaum noch zu erkennen. Das Projekt hat zum Ziel, diese Friedhöfe zu bewahren und damit an die Existenz der Masuren und ihre wechselvolle Geschichte zu erinnern. Studierende der Geschichte aus Düsseldorf und der Landschaftsarchitektur aus dem polnischen Olsztyn, ehemals Allenstein, kommen für dieses Projekt seit 2017 einmal im Jahr in Masuren zusammen und arbeiten gemeinsam an dieser Aufgabe.
Wir sind David und Friederike und studieren Geschichte im Master in Düsseldorf. 2021 waren wir bei der Exkursion dabei. Wir möchten euch zuerst den historischen Hintergrund zu dem Projekt schildern und euch dann von unserer konkreten Arbeit bei dem letzten Workcamp erzählen. Danach werden wir über unsere Erfahrungen und die bisherigen Ergebnisse berichten.
Wir sollten am Anfang darauf eingehen, seit wann es denn das Projekt eigentlich gibt und wer dort mitmacht.
Das Projekt gibt es in dieser Form seit 5 Jahren. Es hat verschiedene Träger in Deutschland und Polen. Dazu gehören der Lehrstuhl für neueste Geschichte von Christoph Nonn an der Düsseldorfer Uni. Dann gibt es die Abteilung für Landschaftsarchitektur der Universität Ermland-Masuren in Allenstein unter der Leitung von Marta Akinscher. Außerdem gibt es jedes Jahr Unterstützung von der Stiftung Borussia. Die sitzt ebenfalls in Allenstein. Und last but not least ist noch Sabine Grabowski von der Stiftung Gerd-Hauptmann-Haus, das deutsch-osteuropäische Forum in Düsseldorf, mit von der Partie. Sabine hat das Projekt in Düsseldorf angestoßen. Das Projekt bietet also Berührungspunkte für Experten und Expertinnen verschiedener Fachrichtungen aus unterschiedlichen Ländern. Finanzielle Unterstützung erhält das Projekt auch noch durch das deutsch-polnische Jugendwerk.
Dankeschön, Friederike. Wer waren denn überhaupt die Masuren?
Die Masuren sind eine Bevölkerungsgruppe, die im heutigen polnischen Gebiet Masuren lebte. Sie setzte sich aus der prussischen Urbevölkerung, einwandernden Deutschen im Zuge der deutschen Ostsiedlung und aus Masowien stammenden Polen zusammen. Und später kamen auch noch Glaubensflüchtlinge aus Österreich, Frankreich und Russland hinzu. Die Masuren hätten sich selbst wohl weder als deutsch noch polnisch bezeichnet, sondern einfach als masurisch. Sie hatten auch ihren eigenen Dialekt.
Aber zu welchem Staat gehörten die Masuren denn jetzt?
Diese Frage wurde erst mit dem Erstarken der Nationalstaaten Ende des 19. Jahrhunderts relevant. Das Gebiet gehörte zu Preußen und ab 1871 zum Deutschen Kaiserreich. Das Deutsche Kaiserreich endete bekanntermaßen mit dem Ersten Weltkrieg und nun sollten die Masuren sich entscheiden, ob sie weiterhin zu Ostpreußen und damit dem Deutschen Reich oder zu dem gerade wieder entstehenden Polen gehören wollten. Und die große Mehrheit stimmte für Ostpreußen. Denn sie gingen davon aus, dass sich dann nicht viel für sie ändern würde. Sie waren ja schon seit über 40 Jahren Bürger des Deutschen Reiches und in Polen, das ihnen vielleicht sprachlich näher war, herrschte noch Krieg und die weiteren Entwicklungen waren unsicher.
Und wie ging es dann weiter? Die Masuren mussten ihre Heimat doch später verlassen.
Genau, denn am Ende des Zweiten Weltkrieges floh die Bevölkerung Masurens vor der heranrückenden Front in den Westen. Die sowjetische Rote Armee erreichte hier auf ihrem Vormarsch Richtung Berlin zum ersten Mal deutsches Reichsgebiet und nahm zum Teil bittere Rache für die Zerstörungen und Tötungen, die die Deutschen in der Sowjetunion angerichtet hatten. Die Masuren ließen ihre Dörfer zurück, die teils bei Kampfhandlungen zerstört, zumeist aber von polnischer Seite geplündert wurden.
Und was passierte dann nach dem Zweiten Weltkrieg?
Bekanntermaßen kapitulierte das nationalsozialistische Regime im Mai 1945. Und damit wurde Masuren der polnischen Verwaltung zugeordnet. Menschen, die als Deutsche eingestuft wurden, wurden vertrieben. Die Masuren hatten zwar die Möglichkeit zu bleiben, sollten sich aber hierfür zum Polentum bekennen, was viele nicht wollten. Ihre deutsche Identität hätten sie nun nur noch schwer ausleben können. Es wurden nicht nur deutsche Inschriften und Ähnliches beseitigt, es war auch verboten, Deutsch zu sprechen.
Der Name des Projektes ist ja Vergessene Friedhöfe. Was passiert mit diesem kulturellen Erbe, das die Flüchtlinge und Vertriebenen zurücklassen mussten?
Durch das Abwandern der Menschen gab es niemanden mehr, der sich um die Hinterlassenschaften der Masuren kümmern konnte oder wollte. Die Friedhöfe wurden vergessen, Grabsteine zerschlagen, weil sie deutsche Inschriften trugen, die Metallkreuze fanden ihr Ende auf dem Schrott oder als Altmetall. Über die verwüsteten Grabstätten wuchsen Moos, Sträucher und Bäume. Und an diesem Punkt setzt unser Projekt an. Wir wollen herausfinden, wer die Menschen waren, die früher in Masuren gelebt haben. Wer wurde hier bestattet und was können wir über den Menschen heute noch sagen? Indem wir die Friedhöfe wieder zugänglich machen und die Grabstätten konservieren, können wir das masurische Kulturerbe ein Stück weit wieder sichtbar machen und den Orten wieder ihre Würde geben.
Kommen wir jetzt zu den Friedhöfen, auf denen die Arbeit stattfindet. Beschreib doch mal, wie so ein vergessener Friedhof aussieht.
Die Zäune, die den Friedhof eigentlich eingrenzen, sind entweder gar nicht mehr vorhanden oder liegen umgestürzt und vermoost auf dem Boden. Und auch ein Weg zwischen den Gräbern ist kaum oder gar nicht mehr erkennbar, weil er seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wurde. Und auch die genaue Lage der Gräber ist nicht immer offensichtlich, weil Pflanzen darüber gewachsen sind und die Gräber abgesackt sind. Und die dazugehörigen Grabsteine sind dann oft verwittert und vermoost. Sie können auch nicht immer wieder lesbar gemacht werden, was insofern tragisch ist, als dass nicht mehr ermittelt werden kann, wer dort beigesetzt wurde. Man darf sich die Lage auf den Friedhöfen nicht so vorstellen wie die meisten Friedhöfe, die wir kennen. Die Friedhöfe, um die wir uns beim Projekt kümmern, liegen in einem Wald. Deshalb hat die Natur sie sich ohne Pflege schnell zurückgeholt.
Und kannst du uns auch kurz erklären, wie die Arbeit konkret vor Ort stattfand?
Der allererste Schritt ist tatsächlich der, dass der Friedhof erst einmal gefunden werden muss. Dafür muss man alte Karten untersuchen. Die Friedhöfe lagen oft weit außerhalb der Dörfer und wenn die Dörfer nicht mehr existierten, wie es zum Teil im südlichen Masuren der Fall ist, dann fehlen auch die Orientierungspunkte. Ist der Friedhof gefunden, müssen dann erst einmal die verschiedenen Gräber auf dem Gelände lokalisiert werden. Und dann geht es an die anstrengende Arbeit, sie freizulegen, also von Erde und Pflanzen zu befreien. Dabei muss beachtet werden, dass nicht jede Pflanze als Unkraut gilt, also nicht alle Pflanzen einfach herausgerissen werden dürfen. Das ist durchaus eine körperliche Arbeit. Natürlich haben wir auch die Grabsteine, soweit es möglich ist, gereinigt. Das kann einem dann auch durchaus schon mal nahe gehen, denn nicht selten stößt man dabei auf das Grab eines Kindes.
Wir hatten es ja dieses Mal etwas einfacher, denn wir waren auf dem Friedhof in Krotinnen. Auf diesem Friedhof werden mit Ausnahmen noch Menschen beigesetzt, auch noch heute. Wie sah es denn in den letzten Jahren aus auf den Friedhöfen? Gab es da Herausforderungen, auf die man gestoßen ist?
Die Arbeit kann tatsächlich schon mal gefährlich werden. Bei einer vergangenen Exkursion wurde beim Freilegen eines der Gräber eine Handgranate aus dem Krieg gefunden. Daraufhin musste der Kampfmittelräumdienst gerufen werden, um sie zu entschärfen. Ansonsten müssen wir unseren Arbeitsplatz mit Mücken und Zecken teilen. Zudem ist unsere Zeit in Polen auf insgesamt 2 Wochen begrenzt. Das heißt, bei der Friedhofsarbeit kann auch nicht allzu viel Rücksicht auf das Wetter genommen werden. Deshalb muss immer jeder unbedingt wetterfeste Kleidung dabei haben. Aber unsere Arbeit fand nicht nur auf dem Friedhof statt, wir waren ja auch im Archiv. David, wie kann man sich den Besuch im Archiv vorstellen? Wie werden die Quellen gefunden, die für die Arbeit gebraucht werden?
Nun ja, der wichtigste Teil dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wer auf diesem Friedhof begraben liegt und wer diese Menschen waren. Dafür müssen wir in das entsprechende Archiv. In diesem Jahr war es das Staatsarchiv Allenstein und das Lastenausgleicharchiv in Bayreuth. In seltenen Fällen geben die Grabsteine auch selbst Auskunft. Neben dem Geburts- und Sterbedatum, Daten, die elementar für die Archivarbeit sind, findet sich hier auch manchmal auch der Beruf des Verstorbenen oder auch der Familienstand. So können wir mit ein bisschen Glück nachverfolgen, welche Verwandten der oder die Verstorbene hatte und welchen Weg sein oder ihr Leben sonst noch so nahm. Etwa Umzüge, Grundstückskäufe oder Erbschaftsangelegenheiten. Diese Informationen finden sich in Grundbüchern, in Urkunden oder in anderen Dokumenten, die im Archiv verwahrt werden.
Und wie war diese Archivarbeit für dich? War es dein erster Besuch in einem Archiv?
Für mich persönlich war der Besuch im Staatsarchiv in Allenstein tatsächlich nicht der erste Besuch in einem Archiv. Hier kam aber erschwerend dazu, dass die meisten Unterlagen, die wir in der Hand hatten, handschriftlich geschrieben worden sind und dazu noch in Sütterlin. Deswegen war es am Anfang schon etwas schwieriger, sich hineinzufinden in die einzelnen Akten und auch herauszufinden, was denn dort tatsächlich geschrieben worden ist. Handschriftlich deswegen schwierig, weil ja jede Person auch ein unterschiedliches Schriftbild hat und dementsprechend unterschiedlich gut zu lesen ist. Aber wenn man täglich mit den Akten gearbeitet hat, konnte man sich da auch schnell hineinfinden. An sich erfordert die Arbeit schon sehr viel Zeit und Geduld, da man ja am Anfang nicht genau weiß, welche Informationen jetzt am Ende tatsächlich wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Das bedeutet, am Anfang wird alles aufgeschrieben, egal wie nichtig es erscheint. Und so mussten wir in diesem Labyrinth an Informationen als Gruppe unsere Ergebnisse vergleichen, um so eventuelle Gemeinsamkeiten oder Ergänzungen zu den Personen, die in den Dörfern gelebt haben und begraben worden sind, zu finden. Und je tiefer wir in die Materie eingetaucht sind, desto mehr hat sich ein Bild von den Familien ergeben.
Es wurden also verschiedene Informationen auf den Friedhöfen und auch im Archiv gesammelt. Kannst du bitte beschreiben, was genau mit diesen Informationen gemacht wurde?
Das Ziel des Projektes ist es ja, möglichst viel über die Menschen herauszufinden, die in den masurischen Dörfern gewohnt haben. Ihren Namen soll wieder eine Geschichte gegeben werden. Das ist elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Wir möchten herausfinden, wie der Alltag dieser Menschen aussah, Wie typisch war es für Sie umzuziehen? Welche Berufe gab es in Masuren? Wie alt sind die Menschen geworden? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wird so ein Teil der masurischen Sozialgeschichte erarbeitet. Diese Informationen werden dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und können so beispielsweise von Ahnenforschern benutzt werden, aber auch von Nachkommen und Wissenschaftlern. Informationen zu dem Projekt selbst und seinen bisherigen Ergebnissen können auf der neuen Webseite forgotten-cemeteries.eu eingesehen werden. Dort gibt es einen noch im Aufbau stehenden Friedhofsindex inklusive interaktiver Karte. Die Website ist auf Deutsch, Englisch und Polnisch abrufbar.
Und um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, wirst du uns jetzt auch die Familie Schlonski vorstellen. Zu welchen Ergebnissen sind wir denn nach den Arbeiten gekommen?
Genau, ich möchte ein bisschen auf die Familie Schlonski eingehen und anhand der Beispielbiografie ein kleines Bild zeichnen, wie denn unsere Ergebnisse am Ende ausgesehen haben. Durch die Arbeit in den Archiven und auf dem Friedhof konnten wir einige Informationen über die Familie Schlonski herausfinden, die auf dem Krutiner Friedhof begraben ist, beziehungsweise drei Mitglieder der Familie sind dort begraben. Die drei teilen sich auch ein Grab. Begraben sind Adolf Schlonski, seine Frau Ida, eine geborene Scheumann und ihr Sohn Fritz. Wir konnten anhand des Grabsteins schon herausfinden, wann die Personen geboren und gestorben sind. Jedoch wird man hier auch auf eine erste Hürde stoßen, nämlich ist für Adolf Schlonski nur ein Geburtsdatum auf dem Grabstein eingetragen, aber kein Sterbedatum. Dieses Datum müsste man dann versuchen, durch die Akten zu recherchieren und herauszufinden. Der Sohn Fritz starb laut seinem Grabstein 1917 in Frankreich. Diese Information lässt vermuten, dass er wahrscheinlich als Soldat im Ersten Weltkrieg gestorben ist. Aus den Grundbüchern des Allensteiner Archivs, die wir untersucht haben, geht hervor, dass Adolf ein Versicherungsbeamter war. An einer anderen Stelle wird von einem Kaufmann gesprochen, der in Berlin lebte. Über die Ehefrau und Mutter Ida ist hingegen kaum etwas herauszufinden. Generell lässt sich sagen, dass bei unseren Recherchen mehr über die Männer herauszufinden war als über die Frauen. Der Stammbaum der Familie lässt sich übrigens bis 1690 zurückverfolgen. Aber noch dauern unsere Recherchen zu der Familie weiter an.
Ich finde, so wie du es beschreibst, hat unsere Arbeit schon fast etwas Detektivisches an sich. Aber wir waren ja auch nicht ganz alleine in Masuren. Unsere polnischen Kommilitonen haben eine ganz andere Arbeit auf dem Friedhof verrichtet. Erzähl uns doch bitte mehr dazu, David.
Die Aufgabe der Studierenden der Landschaftsarchitektur der Universität Allenstein ist es, den Friedhof bis ins kleinste Detail zu vermessen und ein Verzeichnis der dort vorhandenen Gräber und Pflanzen zu erstellen. Damit soll dann am Ende eine detaillierte Karte des Friedhofs erstellt werden, um dabei zu helfen, den Friedhof vor dem Verfall zu schützen und zu pflegen. Dies war bei unserer Exkursion besonders wichtig, da der Friedhof dort immer noch für Beisetzungen genutzt wird. Generell haben die Friedhöfe in Masuren auch eine wichtige Bedeutung für die Landschaftskultur. Sie prägen dort die Landschaft und haben sich in das Landschaftsbild eingepasst und bilden nun Hügel, Strukturen oder Alleen innerhalb der Landstriche.
Damit wissen wir jetzt also schon einiges über die Arbeit auf der Exkursion, aber es gab ja auch darüber hinaus tolle Erfahrungen. Mir persönlich ist zum Beispiel besonders unser Besuch in Allenstein im Gedächtnis geblieben. Wir haben uns dort die Stadt angesehen und waren auch im örtlichen Museum. Das war für mich deshalb so interessant, weil es mein zweiter Besuch in Polen überhaupt war. Und Masuren selbst ist ja touristisch bekannt für die große Seenlandschaft, die man perfekt mit dem Kajak erschließen kann. Ich hatte es mir tatsächlich anstrengender vorgestellt, mit dem Kajak auf den Flüssen herumzupaddeln, aber selbst stromaufwärts erreicht man schnell sein Ziel und stromabwärts kann man sich leicht treiben lassen und die Landschaft genießen. Wir haben dabei sogar einige Graureiher und sogar einen Seeadler und einen Eisvogel gesehen. Was ist dir noch besonders im Gedächtnis geblieben?
Für mich war ein ganz klares Highlight der Austausch mit den polnischen Studierenden vor Ort. An einem Ort, der über Jahrhunderte hinweg Spielball der unterschiedlichen Nationen und Interessen war, saßen wir nun zusammen, haben zusammen gearbeitet und am Lagerfeuer zusammengesessen abends. Das war auf jeden Fall ein Highlight, das mir im Gedächtnis bleiben wird. Ein zweites Highlight für mich war ganz klar die Praxiserfahrung. Wie man sich vorstellen kann, ist ein Großteil des Geschichtsstudiums eher theoretischer Natur. Die Exkursion war hier eine gute Erfahrung, diesen theoretischen Bereich zu verlassen und das Werkzeug anzuwenden, was wir in unserem Studium erlernt haben.
Genau, das ist mir auch noch gut im Gedächtnis geblieben. Und vor allem zum Ende unserer Exkursion ist das Ganze sehr greifbar geworden, denn da haben wir unsere Arbeitsergebnisse vor Vertretern des Dorfes vorgestellt. Die polnischen Studierenden haben eine Karte präsentiert, die sie vom Friedhof erstellt haben und auf der gezeigt wurde, wo welches Grab gelegen hat, wo welcher Baum steht und welche Wege es früher gegeben hatte. Und wir von den Geschichtswissenschaften haben zwei Familiengeschichten vorgestellt, um unsere Arbeit anschaulich zu präsentieren. Und da gab es einen sehr bewegenden Augenblick, denn ein Mitglied des Ortes stand auf einmal auf und berichtete, dass sie ihr Haus von einer Familie gekauft hatte, die in unserem Vortrag vorkam. Hier wurde Geschichte plötzlich sehr real.
Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem kleinen Beitrag einen kurzen Überblick verschaffen über unsere Arbeit und über die Geschichte der Masuren. Das Projekt bringt seit 5 Jahren Studentinnen und Studenten sowie Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Disziplinen und Ländern zusammen. Ein baldiges Ende soll es vorerst nicht finden. In Masuren hatte jedes Dorf mindestens einen Friedhof, oft gab es auch Friedhöfe für einzelne Familien. Viele von ihnen warten darauf, neu entdeckt zu werden, damit sie von der Geschichte Masurens erzählen können. Es gibt noch viel zu tun und bestimmt Friedhöfe für die nächsten 100 Jahre.
Das war der Podcast über das Projekt Vergessene Friedhöfe in Masuren. Unsere Namen sind David Stachelhaus und Friederike Aschoff. Wir hoffen, es hat euch gefallen.